Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Heute treffe ich Eva Christensen. Eva leitet das Corporate Digital Transformation Office von BSH Hausgeräte. Hallo Eva. Ich finde es toll, dass wir heute miteinander sprechen. Ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch.
Hallo Michael. Ich freue mich auch. Bin gespannt.
Lass mich vorab kurz einige Worte zu dir und zu BSH sagen. BSH ist Teil der Bosch-Gruppe und einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten. In Europa seid ihr die Nummer eins. Zur BSH-Welt gehören renommierte Marken wie Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Kurz ein paar Zahlen. 13,4 Milliarden Euro Umsatz in 2018, 42 Produktionsstätten weltweit und 61.000 Mitarbeiter. BSH steckt aktuell in einer umfassenden Transformation. Es soll ein Hardware-Plus-Unternehmen entstehen, das neben Hausgeräten verstärkt individualisierte digitale Services anbietet. Eva startete ihre Karriere als Unternehmensberaterin bei der Boston Consulting Group. Nach ihrem Einstieg bei BSH war sie zunächst Inhouse-Beraterin und leitete dann das Strategieteam des Vorstandsvorsitzenden. Danach übernahm sie ihre jetzige Position. Eva hat Politikwissenschaft, BWL und Zivilrecht studiert. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren. Eva, du leitest seit 2 Jahren das Corporate Digital Transformation Office bei BSH. Abgesehen davon, dass dieser Name wenigstens für mich ein Zungenbrecher ist, was machst du in deiner Rolle genau?
Ja. Die Frage bekomme ich intern auch öfter gestellt, beziehungsweise habe sie am Anfang öfter gestellt bekommen. Die Position des Corporate Digital Transformation Office ist aus der Idee heraus entstanden, dass man jemanden braucht, der hinter all diesen Initiativen, die es gibt, um unsere Digitalisierung voranzutreiben, mitdenkt und eine Art Masterplan hat. Also jemanden, der alle Initiativen koordiniert, orchestriert, sodass das Ganze in die Richtung läuft, die wir uns wünschen.
Mitdenken heißt das auch, einen eigenen, gegebenenfalls anderen Standpunkt zu entwickeln und den auch in der Diskussion mit anderen Einheiten und anderen Menschen zu beleuchten?
Ganz genau. Das ist tatsächlich ein relevanter Teil der Aufgabe. Das liegt auch natürlich in der Rolle, weil unsere Perspektive ist ja immer eine übergreifende. Wir schauen auf den Konzern in Summe. Wir schauen über Funktionssilos hinweg, wir schauen über verschiedene Regionen hinweg, über verschiedene Produktkategorien. Und natürlich hat jede Funktion, die ein bestimmtes Projekt, ein Programm durchführt, ein gewisses Ziel. Das muss aber nicht unbedingt mit dem großen Ganzen zusammenpassen. Und unsere Rolle ist es dann, da reinzugehen und auch in der Diskussion, in der Auseinandersetzung zu schauen, welchen Beitrag hat jetzt jeder Einzelne, damit am Schluss dieses Puzzlebild stimmt.
Das heißt, du bist sowas wie die Anwältin des Big Picture.
Das ist ein schöner Begriff, ja, das könnte man vielleicht so sagen.
Wenn ich das richtig verstehe, Eva, dann brauchst du, um deine Aufgaben zu erfüllen, ja einerseits eine starke Analytik, aber auch den wirksamen Umgang mit Beziehungen und Emotionen. Einige meiner Coach-Kunden, die kommen aus der Beratung, so wie du ja auch, und bevor sie in die Top-Management-Level aufstiegen, ja. Und die Analytik ist bei diesen Menschen in der Regel hervorragend ausgebildet. Die tun sich aber schwer mit dem souveränen Umgang mit Beziehungen und Emotionen. Wie ist das bei dir? Also schätze mal, Analytik sehr gut ausgeprägt. Wie ist das mit dem Umgang mit Beziehungen und Emotionen? Wurde dir das in die Wiege gelegt, das gut zu machen, oder musstest du dir das auch erarbeiten?
Ich habe das sicherlich ein Stück weit Glück, wie mit vielem im Leben. Also ich habe tatsächlich viel Glück. Und ein Teil des Glücks, das ich erfahren habe, ist sicherlich auch die Familie, in die ich geboren wurde. Ich komme aus einer einfachen Familie. Also meine Eltern sind keine Akademiker, haben beide kein Abitur. Was mir aber eine unglaubliche Freiheit gegeben hat. Also meine Eltern haben nie gesagt, wir erwarten von dir das und das und dass du dieses und jenes tust, sondern die haben mir und auch meinen Geschwistern da sehr viel Freiheit gegeben, unsere eigenen Wege auszuprobieren. Und sind bestimmt auch Menschen, die emotional sind und die starke Beziehungen pflegen. Das heißt, dieses Thema Beziehungspflege, Zugehörigkeit, Verbindungen knüpfen, das ist mir, glaube ich, tatsächlich in die Wiege gelegt. Das ist keine so große Herausforderung. Was eher eine Herausforderung für mich ist, ist tatsächlich der Umgang mit den eigenen Emotionen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen,
ja,
in der Tiefe.
Ja, ja, ja. Aber wir können da auch gerne ein Stück reingehen. Also ja, sag mal, was sind da Erfahrungen oder Aspekte, die in Führungsaspekten ja auch und Führungsthemen auch relevant sind und ja, sein können.
Ja, also ich glaube, die Überschrift über diese Frage heißt Selbstführung. Mhm. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch, ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich habe die letzten Jahre lernen müssen, mit meinen eigenen Impulsen achtsamer umzugehen. Das heißt, ich bin durchaus jemand, der mal von den eigenen Emotionen geflutet wird. Das kann Freude sein, das kann Trauer sein, das kann Wut sein, das kann alles Mögliche sein. Mhm. Und das merkt man mir auch an. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Was mir aber geholfen hat, war zu lernen, mich dann von diesen sozusagen Emotionswellen nicht komplett wegtragen zu lassen, möglicherweise in eine Richtung, in die ich gar nicht will, sondern das zu bemerken und dann einfach einen Schritt zurückzugehen. Und dieser Schritt kann auch heißen, erstmal gar nichts machen.
Es gibt so ein Programm, das heißt Search Inside Yourself. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Achtsamkeitsprogramm eines der ersten Google-Mitarbeiter, das mittlerweile sehr viel Furore gemacht, auch über SAP stark sozusagen promotet wird, weil die eine der Firmen sind, die das sehr stark einsetzen. Und da gibt es eine Strategie für Umgang mit Emotionen. Und der erste Punkt ist, was immer dir gerade einfällt, wenn du von Emotionen übermannt bist, tu nichts. Ja, also und deswegen hatte ich jetzt gerade diese Assoziation. Wie hast du das gelernt?
Ich habe tatsächlich mit einem Coach gearbeitet, beziehungsweise sogar mit zwei Coaches. Erst 2 Jahre mit einem und dann nochmal 1,5 Jahre mit einem anderen. Ich habe auch immer noch regelmäßig Kontakt mit denen. Das ist für mich kein Prozess, der irgendwie endet. Inzwischen ist das eher, ich sag mal, spezifisch und situationsspezifisch und nicht mehr so stetig wie früher. Mhm. Was war da wichtig oder wie habe ich das gelernt? Für mich, da hat mir tatsächlich wieder die Analytik geholfen. Also diese Analytik, die ich habe und die ich auch im Laufe meines Berufslebens weiter ausgebaut habe, die hilft mir tatsächlich auch mit meinen Emotionen umzugehen, weil ich mich selbst auch analytisch verstehen kann. Also ich habe gelernt, mich dann ein Stück weit auf die Metaebene zu begeben und dann zu gucken, was mache ich denn da eigentlich gerade oder was passiert denn da gerade mit mir? Und das dann analytisch zu betrachten. Das geht natürlich nicht in dem Moment. Also wenn da die Emotionsrolle anwählt, dann kann ich mich nicht sozusagen über das Meer erheben und mir mal selber angucken, was da gerade los ist. Das funktioniert erst hinterher. Mhm. Aber da hilft mir tatsächlich die Analytik.
Ja, Achtsamkeit ist ja auch eine Form von kognitivem Training. Ja, also die Metaperspektive einzunehmen ist tatsächlich, es ist eine kognitive Übung.
Ja, ja, genau. Gut, und manchmal klappt es halt auch erst hinterher. Ne? Es passiert schon auch, dass diese Flut so Klar. stark ist, dass ich das nicht im Griff habe. Und dann fällt es mir hinterher auf.
Ja, und vielleicht fällst du dann in das nächste Loch auch hinein, aber das ist vielleicht nicht mehr ganz so tief, wie das, in das du vorher gefallen bist. Ne? Also das hilft ja, die sozusagen die Reflexion im Nachhinein, die hilft ja schon dann oft auch für das nächste Mal.
Ja, ne? Was mir an der Stelle auch noch wichtig ist, ich finde, Emotionen sind nichts Negatives. Also Emotionen sind für mich ein ganz relevanter Bestandteil des Lebens und meine Emotionen sind für mich auch wichtig, um mich lebendig zu fühlen. Also für mich ist das überhaupt kein Zielzustand, wie so eine gut geölte Maschine durchs Leben zu laufen, sich von nichts beeindrucken zu lassen und seine eigenen inneren Regungen immer völlig unter Kontrolle zu haben und nie nach außen zu spiegeln. Das ist kein Zielzustand für mich. Für mich war es nur wichtig zu lernen, mich nicht so überfluten zu lassen. Aber ich bin schon jemand, der sein Inneres sehr nach außen tragt. Ich glaube, das merkst du, das merkt auch jeder, der mich trifft. Und das wissen auch alle Teams, alle Kollegen, mit denen ich arbeite. Das ist nicht zu verstecken.
Ja, ich finde es auch eine sehr wichtige Bemerkung, die du gerade gemacht hast oder eine sehr wichtige Einlassung, weil der Mensch ist das emotionalste Wesen auf diesem Planeten. Also wir glauben ja immer, wir sind so rational, aber die Hirnwissenschaftler, die Psychologen wissen ja, dass es nicht so ist. Und das anzuerkennen, also dass auch eine Organisation, ein Unternehmen eine hochemotionale Veranstaltung ist, das hilft wahnsinnig viel. Wir hören ja ganz oft den Satz, ja, bleiben Sie mal sachlich. Das wünschen wir uns, aber wir können es nicht unbedingt. Und die Frage ist doch eher, wie gehen wir mit Emotionen um, statt sozusagen so zu tun, als könnten wir Emotionen wegdrücken. Mhm. Ja, also es geht, die Amerikaner haben ja diesen wunderbaren Begriff des Embracements, also sozusagen das Umarmen, das anzuerkennen, ne, dass es das gibt und das ist wichtig und das ist Lebensfreude, das ist Lebendigkeit, genau. Aber mit dem konstruktiv auch umzugehen, das ist die große Kunst, ne? Das sehe ich genauso. BSH hat verschiedene strategische Schwerpunkte. Es geht da um Themen wie stärkere Kundenorientierung oder Konsumentenorientierung, digitalen Wandel befördern, Innovationsführerschaft anstreben. Was ich besonders spannend fand, ist zu lesen, dass auch die Stärkung von Führung ein strategischer Fokus ist. Und das Zielbild für eure Führungs- und Unternehmenskultur enthält Aspekte wie Empowerment, Vertrauen, Respekt, Empathie, Fehler als Teil des Lernprozesses anerkennen, klares, offenes Feedback, schnelle Entscheidungen treffen und rigoros umzusetzen, offene Kommunikation auf Augenhöhe über alle Hierarchieebenen hinweg. Und das sind schon für mich sehr anspruchsvolle und auch attraktive Ziele oder Zielbild insgesamt, wenn man das mal so nimmt. Aber andererseits ist es eben schon so, dass das ja im Grunde genommen so ein Standardausstattung ist. Also man liest es ja bei ganz vielen Unternehmen und die Frage ist, wie schafft man es, dass das auch gelebt wird? Und da würde mich interessieren, wie ihr bei BSH diese Daueraufgabe angeht.
Ja. Du sagtest ja gerade schon, das ist sowas wie ein Standard. Ich glaube auch, dass diese Prinzipien in einer Welt, in der wir von Agilität sprechen, von schneller Veränderung, von nötiger Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, gar nicht mehr wegzudenken sind. Also das ist für mich so der Grund dafür, warum man das in so vielen Unternehmensleitbildern findet. Jetzt sagst du ja aber auch völlig zu Recht, wie man das implementiert, ist eigentlich die hohe Kunst und auch das schwere Brot. Wir haben da in der BSH verschiedene Ansätze und wir sind auch immer noch dabei, daran weiterzuarbeiten, weil das ist ein Prozess, der dauert. Der dauert schon einige Jahre und der wird noch einige Jahre dauern. Ich nenne mal zwei Beispiele. Wir haben eine dezidierte Kulturentwicklungsinitiative gegründet im Jahr 2017, die genau an diesen Themen ansetzt. Und zwar nicht so sehr auf der Ebene Führung, auch auf der Mitarbeiterebene zum Implementieren der Unternehmenswerte. Da wurden also so Fragen gestellt wie, was bedeutet eigentlich Vertrauen und Offenheit und woran können wir das eigentlich sehen? Woran können die Teams für sich messen, wie gut diese Zielvorstellungen, diese Werte bei ihnen im Alltag implementiert sind? Was ist denen überhaupt wichtig? Worauf kommt es an? Und da gab es sehr, sehr spannende Erkenntnisse und Erfahrungen, natürlich hoch individuell. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Das ist in einem Team völlig anders als im anderen. Und das war sicherlich auch für viele Führungskräfte eine spannende Lernerfahrung, weil über solche Dinge, die jetzt mit der faktischen Aufgabe, die dieses Team hat, oberflächlich betrachtet, erstmal gar nichts zu tun haben. Über sowas zu reden und dann auch in so einem Prozess, wo ein Abteilungsleiter sich mit 40, 50 Mitarbeitern, die zum Teil gar nicht direkt an ihn berichten, weil es nochmal eine Ebene dazwischen gibt, mit so persönlichen Dingen auseinanderzusetzen und dann auch den Prozess so zu gestalten, dass die Mitarbeiter da nicht sitzen und denken, jetzt gucke ich erstmal, wie der Chef reagiert oder der Chefchef, bevor ich sage, was ich denke. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich glaube, da haben viele was gelernt und viele auch nochmal verstanden, dass es Sinn macht, eine Ebene tiefer zu gehen. Das ist das eine Beispiel. Und das zweite Beispiel ist, wir haben im Umfeld des, ich nenne es Talentmanagement, auch wenn das sehr nach Nachwuchsführungskräfte klingt, es geht nicht nur darum, es geht darum, Menschen auf verschiedenen Hierarchieebenen zu begleiten im Sinne ihrer Weiterentwicklung, die dann wiederum in die Weiterentwicklung des Unternehmens, auch der Weiterentwicklung der Kultur einzahlt. Wir nennen dieses Programm Talentify, das gibt es auf verschiedenen Ebenen und bei diesem Auswahlprozess, aber auch für das Programm selbst, wird schon sehr stark darauf geachtet, dass die Leute ein bestimmtes Mindset in sich tragen, das man dann weiter fördern kann. Ein drittes Beispiel, was mir gerade noch einfällt, wir haben tatsächlich auch unser Trainingsprogramm radikal umgebaut. Also wenn man mal diesen internen Trainingskatalog betrachtet von vor 5 Jahren im Vergleich zu heute, da findet man viel mehr so Dinge wie emotionale Intelligenz, wie geht man mit Konfliktsituationen um? Und zwar jetzt nicht nur im Sinne einer Taktik, wie führt man ein Gespräch, das ist das Schema F, nachdem man solche Gespräche führt, sondern wirklich auch in nochmal einer Selbstreflexion. Und das ist für mich tatsächlich auch der Schlüssel für diese Themen. Warum ist das so harte Arbeit, diese Kulturentwicklung? Weil das was ganz, ganz Persönliches ist. Und zu verstehen und zu überlegen, was bedeutet Vertrauen für mich, was brauche ich als Mensch, damit ich Vertrauen schenken kann und damit ich auch das Gefühl habe, der andere vertraut mir, das ist hochindividuell. Und da gibt es sicherlich keinen 0815-Ansatz, der für alle gilt.
Ja, und du hast es ja schon angesprochen, was der von mir ja sehr geschätzte Peter Kruse mal gesagt hat, das ist kein Projekt, weil das hat kein Ende. It's a process, oder wie man im Englischen auch sagt, ist journey, eine Reise, die nie aufhört. Ja, und ich finde es auch höchst spannend, diese Aspekte der Selbstreflexion, ne, die ja für viele ja auch neu sind.
Ja, ja, und eine wichtige Erkenntnis, die man durchaus davor schon haben kann, das ist nicht nur angenehm. Also sich mit sich selber auseinanderzusetzen, jeder, der das mal wirklich gemacht hat, das ist nicht nur angenehm. Ja. Also es ist ja deswegen so ein Kulturentwicklungsprozess, man stellt sich das ja manchmal so vor, naja, dann machen wir irgendwelche Workshops und hinterher verstehen sich alle besser, vertrauen einander besser und dann kann man viel effizienter arbeiten. So einfach ist das nicht.
Da kann ich dir nur zustimmen, Eva. Und wenn sich Manager, Topmanager einer großen deutschen Bank nach einem Jahr hinstellen und sagen, der Kulturwandel ist vollzogen, dann weiß jeder, der sich mit diesen Themen wirklich beschäftigt, dass das, Entschuldigung, totaler Nonsens ist. Ne? Das kann man einfach nicht akzeptieren. Ja? Aber wird gerne noch so gemacht, ne? Wird Kultur eben noch auf einer hohen Ebene gesehen. Lass uns über deinen persönlichen Einfluss auf die Führungs- und Unternehmenskultur sprechen, Eva. Wie siehst du denn deinen persönlichen Beitrag?
Ich kann genau das tun, was jede Führungskraft tun kann. Ich kann versuchen, den Weg, den wir als Unternehmen gehen wollen, selbst zu gehen, in meiner Rolle, mit meinen Teams, mit meinen Themen und so dann zu wirken. Jetzt habe ich in meiner Funktion den Vorteil, dass ich eine extreme Schnittstellenrolle habe. Das heißt, ich habe sehr viel Kontakt mit anderen Teams und habe dadurch wahrscheinlich die Möglichkeit zu wirken in Bereiche, die jetzt gar nicht mir disziplinarisch unterstellt sind oder für die ich keine echte Businessverantwortung habe. Das ist aber eher dann so ein Abstrahleffekt aus meiner Sicht, der dann über die Rolle kommt.
Ja, die Ökonomen würden vielleicht sagen, das ist ein Multiplikatoreffekt, den du haben kannst. Ist das etwas, was dir bewusst ist, was dich vielleicht auch stärkt oder vielleicht sogar auch manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen verängstigt, aber was dir ein bisschen Demut einflößt? Oder ist das etwas, was dich irgendwie beschäftigt?
Mich erstaunt das. Inzwischen nicht mehr so sehr, weil ich die Rolle ja schon mehr als 2 Jahre innehabe. Aber am Anfang war ich oft erstaunt, wenn Leute zu mir gekommen sind und mir irgendwie eine Rückmeldung gegeben haben, dass sie irgendwas total cool fanden oder total überrascht waren oder dieses große Wort, sie waren inspiriert, verwendet haben. Dann war ich oft überrascht, weil das keine Intention war. Und inzwischen überrascht mich das nicht mehr, weil ich glaube, dass Inspiration, so groß dieses Wort ist, ja nichts ist, was absichtlich entsteht, sondern das ist mehr so ein Nebenprodukt einer natürlichen Interaktion.
Ja, spannend. Wir kommen sicher nochmal auf dieses Thema. Nochmal ein Stück weit konkreter, wenn es um deinen Beitrag geht. Persönlichkeit zu verändern ist nicht ganz leicht. Das wird oft auch trivialisiert und deswegen interessiert mich, wie du das machst. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Empowerment geht, ne? Das heißt die Autonomie bei anderen, bei Dritten irgendwie stärken. Wie machst du das? Hast du das überhaupt im Blick? Ist das etwas, was du mit Bewusstsein machst? Oder eher sozusagen ich will nicht sagen Windfall Profit, aber was natürlicherweise aus deinen Aktionen heraus entsteht und deinen Interaktionen?
Das mache ich sicherlich insbesondere mit meinem Team sehr bewusst, weil ich ja da auch eine Personalentwicklungsaufgabe habe als Führungskraft.
Du, wie groß ist eigentlich dein Team?
Mein eigenes Team ist sehr klein. Wir sind nur 5 Leute. Also das wirklich disziplinarisch bei mir angesiedelte Team. Aber die Teams, die hinten dranhängen über die Projekte, das sind hunderte von Leuten. Und nochmal zu deiner Frage mit dem Empowerment zurück. Für mich, also erstmal gehe ich da mit dem Mindset ran, dass ich niemanden verändern will, weil ich glaube, das ist wäre auch eine Anmaßung, ne, wenn ich sage, so der ist falsch, ich will den jetzt verändern. Was ich versuche, und da hilft mir tatsächlich meine Neugier, ich versuche zu verstehen, wo steht die oder derjenige? Und was ist da drin, was steckt da drin, was der andere vielleicht noch gar nicht verstanden hat? Also wo gibt es da kleine Pflänzchen oder auch nur Samenkörner, die man ein bisschen gießen muss, die dann zu einem ganz, ganz großen und wunderschönen Baum werden? Und wo gibt es vielleicht auch Grenzen, die der oder diejenige sich selbst setzt und sich dessen gar nicht bewusst ist? Mhm. Und was ich eigentlich versuche im Sinne des Empowerments, ist zu sagen, schau mal, das ist der Raum, den du füllen kannst. Den darfst du jetzt füllen und den sollst du auch füllen. Und dann kommt es natürlich sehr auf das Gegenüber an, was der braucht. Braucht der Unterstützung? Muss der mal ein bisschen geschubst werden? Muss der vielleicht manchmal in seiner Energie etwas mehr kanalisiert und fokussiert werden? Aber das ist eine hochindividuelle Frage. Aber mein Ansatz für Empowerment ist zu sagen, schau mal, das ist der Raum, nimm ihn dir.
Ja, ich frage das deswegen auch, weil ich in vielen anderen Unternehmen folgende Situation erlebe. Die Mitarbeiter sollen ermächtigt werden. Sie sollen mehr Verantwortung übernehmen und dann stellt man fest, eigentlich, keine Ahnung, die wollen das gar nicht oder die können das gar nicht. Und wie machen wir das denn eigentlich jetzt? Also wir würden ja gerne abgeben, aber die Aufnahmebereitschaft ist vielleicht gar nicht so groß.
Naja, also die Frage ist ja auch immer, wen empowert man bis wohin? Und jeder Mensch ist ja sehr individuell, was seine Talente betrifft. Und es ist sicherlich nicht jeder für Empowerment in jeder Funktion oder in jeder Aufgabe geeignet. Dafür vielleicht an anderer Stelle ganz hervorragend. Das wäre mal so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und das Zweite, Empowerment kann natürlich nicht heißen, ich lasse einen Ball fallen und dann gucke ich mal, wer ihn nimmt und die werden dann schon irgendwie spielen. Da muss man natürlich ein bisschen mithelfen und ich meine, so ein Trainer auf dem Fußballfeld, das sagt ja auch nicht nur so, ich gucke, dass der Anpfiff korrekt läuft und dann bin ich weg, sondern der unterstützt ja derweil und der hat ja eine Rolle. Und das ist für mich auch die Rolle von der Führungskraft, zu gucken, wen setze ich auf welcher Position ein, wer ist ein Stürmer, wer ist ein Verteidiger, aber auch zu gucken, wann braucht vielleicht mal jemand einen Auswechsel, wann braucht jemand eine Zwischenmotivation, wie rede ich mit denen in der Pause, in der Kabine. Das heißt, diese Rolle, die muss ja jemand füllen. Also Empowerment braucht ja Begleitung.
Du kennst ja wahrscheinlich das Aristoteles-Projekt von Google. Ja, ne? Da gibt es ja diesen Begriff der Special Sauce. Also was macht besonders erfolgreiche Teams aus? Und ein ganz wesentlicher Faktor, diese psychologische Sicherheit. Wie stellst du das her?
Psychologische Sicherheit bedeutet ja, wenn ich das in meinen Worten zusammenfasse, dass niemand Angst haben muss, Fragen zu stellen oder Zweifel zu äußern, sondern dass das in Ordnung ist und dass das im Zweifel sogar erwünscht ist. Ich habe da keine Taktik, wie ich das mache und vielleicht müsste man da echt mal mein Team fragen. Ich würde sagen, dass ich nicht anklagend bin. Also wenn mein Team oder jemand aus meinem Team zu mir kommt mit einer Frage, mit einem Zweifel, vielleicht auch mit einem Thema, mit dem jemand überfordert ist, bin ich in der helfenden Haltung. Also ich versuche zu verstehen, was ist passiert, wo stehst du, um was geht's und wie kann ich dir helfen. Das heißt, mein Team hat sicherlich das Gefühl, dass sie sich auf mich verlassen können.
Es gibt noch einen Aspekt, der ganz oft im Zusammenhang mit der Sicherheit genannt wird. Das ist der Begriff der Verletzlichkeit. Also diese Haltung, naja, ich bin zwar jetzt die Führungskraft, aber eigentlich habe ich auch gerade keinen Plan. Ja, hat irgendjemand eine Idee? Dass das im Grunde genommen auch den Zusammenhalt und damit eben auch die Sicherheit stärkt. Ist das eine Haltung, mit der du was anfangen kannst, mit der du auch unterwegs bist?
Ja, total. Also das ist ja auch was, was ich unglaublich entlastend finde. Also ich muss ja nicht alles wissen. Ich kann ja auch gar nicht alles wissen. Und ich habe natürlich Kollegen, ich habe einen Chef, ich habe im Zweifel einen Coach, mit dem ich reden kann. Aber ich habe ja auch mein Team. Und das würde ich jetzt gar nicht so sehr unter diesem taktischen Aspekt des Vertrauensstiftens oder der Verletzlichkeit vortäuschen sehen, sondern das hat für mich tatsächlich eine inhaltlich-fachliche Komponente. Die Leute schauen zwar anders drauf, aber sie haben ja doch was beizutragen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe in meinem letzten Team, haben wir unsere Teamshow-Fixe, die wöchentlichen, haben wir nach einer Methode gemacht, die nennt sich Peer-Coaching. Das heißt, einer aus dem Team hat eine aktuelle Frage, eine Herausforderung, die er in seinem Projekt hat, vorgestellt. Die anderen durften dann Verständnisfragen stellen und dann hat derjenige seine Kernfrage oder seine Kernherausforderung formuliert und hat sich dann für die restlichen 20 Minuten an ein Eck von dem Tisch gesetzt, also wirklich auch physisch ein Stück weit rausgezogen, allerdings in Hörweite. Und der Rest des Teams hat dann über diese Frage diskutiert und überlegt, was könnte man da tun. Und das ist erstaunlich, was da rauskam. Es ist ein Prozess, der auf verschiedenen Ebenen wahnsinnig spannend ist, um zu lernen. Zum einen, was passiert da mit dem, der am Ende vom Tisch sitzt und am liebsten alle paar Minuten sagen würde, nee, habe ich probiert oder ach ja oder naja, da gibt es noch das und das zu berücksichtigen. Also sich da selbst so zurück und rauszunehmen und das einfach anzunehmen. Aber auch für die anderen, die dann natürlich sich ein Stück weit in die Schuhe ihres Kollegens begeben und sich in dessen Situation versetzen. Unglaublich, unglaublich hilfreich fürs Team. Und dann aber auch inhaltlich. Also das war nie so, dass das, was rauskam, hinterher nicht hilfreich gewesen wäre. Also derjenige, der quasi beraten wurde, hat immer gesagt, boah, danke, das hat mir jetzt echt nochmal Aspekte gegeben. Und das ist die Haltung oder die Erfahrung, die mich da auch ein Stück weit prägt, dass jeder, egal wie weit er weg ist, da was beitragen kann. Ich mache das auch mit meinen Kindern übrigens. Die sind zwar erst 5 und 7, aber wir besprechen oft abends, sie nennen das Thema. Mama, wir machen Thema. Und Thema heißt, irgendeiner, kann einer von den beiden sein, kann auch ich sein, erzählt eine Sache, die ihn beschäftigt. Das kann irgendwie sein, dass ein Kind in der Schule gemein war, das kann aber auch was anderes sein. Und eines Abends sagte mein Sohn dann zu mir, Mama, hast du denn nicht auch ein Thema? Und dann habe ich kurz überlegt, habe ich denn jetzt auch ein Thema? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe tatsächlich ein Thema. Und zwar ging es da um einen Kollegen, mit dem ich hin und wieder Schwierigkeiten im Umgang habe, weil der langsam in der Antwort ist und mich das dann in meiner Ungeduld wahnsinnig stört. Ich aber gleichzeitig weiß, dass wenn ich da viel Druck mache, er sich wieder von mir überstresst fühlt. Also dann habe ich das versucht, den beiden zu erklären in ihrer Sprache. Und dann sagte mein Sohn, hast du dem seine Telefonnummer? Dann sagte ich, ja. Ja, dann ruf doch an. Und dann sagte meine Tochter, nein, ist der im gleichen Gebäude? Und dann sagte ich, ja, aber auf der anderen Seite. Und dann haben die zwei miteinander besprochen, dass das Beste wäre doch, wenn ich den am nächsten Tag anrufe und frage, ob er da ist. Und wenn ja, dann einfach mal vorbeigehe. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag den Kollegen angerufen und das genauso gesagt, dass ich mit meinen Kindern über dieses Thema gesprochen hätte. Ja. Und das war tatsächlich eine schöne Idee. Ja. Mhm.
Wunderbar, wunderbar. Peer-Coaching im Hause Christensen.
Ja, sozusagen.
Sehr schön. Es gibt ja noch den Aspekt des Feedbacks, klares, ehrliches Feedback. Das ist ja ein Thema, das für Lernen essentiell ist, klar. In jeder Unternehmung ist das ein Thema, das mindestens als Lippenbekenntnis hochgehandelt wird. Ob es denn auch so umgesetzt wird, eine andere Frage. Wie hältst du das mit dem Feedback in deinem Team?
Das hat eigentlich eher mein Team mit mir gehalten, um es mal so rum auszudrücken. Wir haben in einem unserer Team-Offsites hat sich das Team gewünscht, dass wir einen Feedback-Workshop machen. Das heißt, wir haben uns da auch jemanden dazugenommen, der mit uns Feedback-Techniken praktiziert hat. Also wie drückt man eigentlich Feedback so aus, dass der andere das annehmen kann und dass man in diesen Schemata Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, was ja aus der gewaltfreien Kommunikation bekannt ist, dass man so kommunizieren kann. Ja. Und im Anschluss an diesen Workshop haben wir dann gemeinsam entschieden, dass wir ein Teamfeedback einmal im Monat machen. Das heißt, wir haben einmal im Monat eine Stunde im Kalender geblockt, in der sich immer zwei für eine Viertelstunde zusammenfinden und wir dann weiter wechseln und man ein konkretes Feedback gibt. Also das ist jetzt nicht so wie ein Jahresfeedback oder wie ein Halbjahresfeedback, wo man so einen Rundumschlag macht, sondern kann sich beziehen auf eine konkrete Situation in den letzten paar Wochen, kann auch was sein, was einem generell gerade nochmal besonders auffällt, verstärkend genauso wie korrigierend.
Und hat sich da etwas verändert in der Teamdynamik, im Lernverhalten, nachdem ihr das implementiert habt?
Ich glaube, dass tatsächlich dieses Üben und auch dieses Üben entlang von diesem Schema einem dabei hilft, natürlicher damit umzugehen. Am Anfang fühlt sich das ja sehr statisch an, wenn man dann diese Sätze so formuliert und dann ich habe wahrgenommen und dann das hat bei mir ausgelöst und so weiter und so fort. Und je öfter man das macht, desto natürlicher ist das und desto mehr geht das in Fleisch und Blut über. Und ich weiß auch vom Team, dass sich die Leute wesentlich einfacher damit tun, weil sie einfach gemerkt haben, hey, das ist eine Art, wie ich das, was in mir vorgeht, so ausdrücken kann, dass der andere auch damit umgehen kann.
Naja. Mit welchen drei Eigenschaften bzw. Kompetenzen würdest du deinen Führungsstil gerne beschrieben sehen?
Ich bin auf jeden Fall ein sehr offener Mensch. Also ich kämpfe immer mit offenem Visier. Ja, also sowohl meinem Team gegenüber als auch meinen Kollegen gegenüber. Ich bin überhaupt nicht gut darin, mit irgendwas hinterm Berg zu halten oder erst recht nicht Dinge zu sagen, die ich nicht meine. Das kann ich nicht. Ich bin auch jemand, der Vertrauen schenkt. Also ich gehe immer erstmal davon aus, dass derjenige, der mir gegenüber sitzt, es gut meint und nichts Böses im Schilde hat. Und ich versuche zu helfen. Also ich bin tatsächlich jemand, der immer versucht zu verstehen, worum geht es dem anderen und was könnte man machen? Was könnte ich machen, aber auch was könnte der machen? Wie könnte man diese Situation lösen? So würde ich das jetzt mal beschreiben.
Ja. Du hast für deine BSH-Kollegen einen Inspirational Talk gehalten, hast du mir mal erzählt. Und ich muss sagen, das halte ich für eine ganz tolle Intervention. Menschen zu inspirieren ist ja aus meiner Sicht eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Ich meine, wir haben es ja bei uns auch live, heißt ja Lead, Inspire, Focus, Energize. Also da ist ja das Inspirationsthema drin. Nicht nur, weil es schick ist, vielleicht heutzutage, das hat ja doch einen tieferen Sinn. Und gibst du uns mal einen kurzen Überblick, was dir wichtig war mitzuteilen in diesem Talk?
Also erstmal war das natürlich eine ganz merkwürdige Situation, weil da kam unser Kulturentwicklungsteam kam auf mich zu und fragte mich, Eva, kannst du so einen Inspirational Talk halten? Mhm. Das ist inzwischen, da ist eine Serie draus geworden mit anderen Führungskräften ja. auch. Die Idee dahinter ist, das passiert live vor Ort bei uns in der Konzernzentrale, wird aber auf Video aufgenommen, auch derweil gestreamt über Skype, aber auch dann hinterher im Intranet zur Verfügung gestellt für alle, die es anschauen wollen.
Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie der TED-Talk.
Ja,
ne?
genau, ein bisschen länger, Viertelstunde ja? ist okay. so die Idee der Redezeit und dann noch so Frage-Antwort. Und die Situation ist natürlich eine andere als sonst, weil es ist ja selten der Fall, dass man sich ganz fest vornimmt, jetzt jemanden zu inspirieren.
Ja.
Sondern man hat ja oft eher ein inhaltliches Ziel und dann ergibt sich da irgendwie eine Dynamik raus und dann denkt man hinterher, ui, das war jetzt aber inspirierend und der andere empfindet das dann so.
Ja,
das so dann hatte ich jetzt also die explizite Aufgabe zu inspirieren und da habe ich mir überlegt, naja, wenn ich es inspiriert werden wollen würde, was würde mich denn inspirieren oder was sind denn Situationen, die mich inspirieren? Und dann habe ich einfach darüber gesprochen und die Botschaft, die mir war, wie sehr wichtig war, rüberzubringen, ist, dass die Leute verstehen oder anerkennen, welche Kraft in ihnen liegt. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Veränderung von jedem ausgehen kann und dass das eigentlich in einem drin liegt. Und dass die Frage eher ist, was möchte man verändern und wie stark möchte man das und wie sehr möchte man sich einbringen und was passt auch zu einem? Weil es ist ja auch wiederum eine sehr individuelle Geschichte. Und sozusagen diesen Blick von, was ist Veränderung im Großen und Ganzen und was macht eine Geschäftsführung, ein Vorstandsvorsitzender, wer auch immer, hin zu dem Persönlichen, was will ich verändern, was kann ich verändern und welche Kraft liegt da auch in mir drin. Das war eine Botschaft, die mir wichtig war.
Auf welche Aspekte bist du konkret eingegangen in deinem Talk?
Also neben diesem Thema mit die Veränderung, die in einem selbst liegt, nach außen zu kehren, war es für mich auch nochmal wichtig zu betonen, dass man natürlicherweise an Grenzen stoßen wird. Und das sind verschiedene Grenzen. Das sind natürlich die eigenen Grenzen, dass man sich unwohl fühlt, dass man denkt, steht mir das jetzt zu? Das sind natürlich aber auch Grenzen, die andere setzen. Und ich bin überzeugt davon, dass echte Veränderung immer bedeutet, an Grenzen zu gehen und an Grenzen zu wackeln und zu versuchen, die ein Stück weit zu verschieben.
Wird ja oft der Begriff der Komfortzone benutzt. Gehört der da hinein?
Oder? Ja, sicherlich. Die Komfortzone ist ja so ein bisschen eine eigene Grenze. Mhm. Also wo hört meine Komfortzone aus? Wo fängt die Stretchzone an?
Genau.
Es gibt aber natürlich auch organisationale Grenzen. Also wenn man in einer Organisation arbeitet, die vielleicht zu einem Stück hierarchisch geprägt ist und dann kommt irgendjemand aus der untersten Ebene und macht irgendwie Vorschläge oder tritt auf eine Bühne, dann stellt sich natürlich die Frage, steht das dem jetzt zu? Und dann kann schon mal sein, dass irgendjemand eine Augenbraue hochzieht und sich denkt, was ist denn das für ein Würstchen da vorne? Mhm. Und mit sowas muss man dann umgehen können.
Ja, okay, verstehe ich. Ja. Mhm.
Genau, das ist das Thema mit den Grenzen. Und ein dritter Aspekt, der mir auch wichtig war, auch in dem Talk, ist die Erkenntnis, dass man ja nicht alleine ist. Man hat Kollegen, man hat Freunde, man hat eine Familie, man hat vielleicht einen Coach, man hat einen Chef. Also man ist ja nicht alleine. Und nur weil man etwas verändern möchte, heißt das nicht, dass man alles alleine machen kann. Sondern mein Tipp ist da immer, sich zusammenschließen mit anderen, mit Gleichgesinnten, die das gleiche Ziel verfolgen. Und dann ist die Kraft natürlich eine viel größere, die man entwickeln kann.
Ja, ich finde dieses Alignment oder dieses Zusammenwirken gerade ganz spannend, wenn es schwer wird, also in Stress, sage ich mal, Situation, weil dann ist so meine Beobachtung, neigen wir ganz oft dazu, dass aus unserem Team ein Tribe wird, also es wird ein Stamm und wir mit uns, alles super und alles darüber hinaus interessiert uns jetzt gerade nicht, also so eine Art teambezogener Tunnel, ne? Aber vielleicht ist es gerade da ja so eminent wichtig, über die Teamgrenzen hinwegzugehen und zu gucken, okay, was haben denn die anderen als Lösungsmöglichkeit zur Verfügung? Welche Ressourcen, also nicht nur Kapazität, sondern natürlich auch Knowledge und so weiter, haben die denn zur Verfügung? Ne? Insofern ist das schon, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, und auch, was für Motive haben eigentlich andere? Das ist tatsächlich eine Falle, in die tappe ich regelmäßig. Ich gehe ganz oft davon aus, dass andere Leute das gleiche Ziel verfolgen wie ich. Und stelle dann irgendwann implizit fest, dass das gar nicht unbedingt so ist. Und zwar nicht, weil die irgendwie was verhindern wollen oder böswillig sind, sondern weil die einfach andere Prioritäten haben oder vielleicht auch aus ihrer Erfahrung heraus den Fokus anders setzen. Und sich dessen bewusst zu sein und die Frage früher zu stellen, das ist auch für mich echt noch ein Lernprozess. Da tappe ich immer wieder hin, dass ich denke, huch, ich dachte, wir wollen das beide, aber offensichtlich doch nicht.
Ja, ich finde, das ist durchaus überlegenswert zu sagen, wieso machen wir nicht Grundzüge der Hirnforschung und der Psychologie zum Teil eines Führungskräfte-Curriculums, weil wir dadurch lernen zu verstehen, dass andere einfach anders ticken. Ich meine, jedes Gehirn ist anders verdrahtet, selbst wenn es sozusagen auf einer Metaebene, klar, ticken wir alle irgendwie, funktioniert das Gehirn immer gleich, aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, hupsa, ne? Da sind ja unterschiedliche Netzwerke aktiv und unterschiedliche Verdrahtungen, unterschiedliche Motive sind unterwegs. Das zu verstehen, das ist, finde ich, auch eminent wichtig, das stimmt schon, ja, interessantes Lernen, Eva, ja.
Was ich mit, ich glaube, inzwischen schon dem fünften Team oder so von mir gemacht habe, ist, ich arbeite ganz gern mit dem StrengthsFinder von Gallup. Mhm, okay. Einfach, weil der sehr einfach ist und rein stärkenbezogen. Also so ein ja. MBTI oder andere Tests, die sind ja wesentlich komplexer. Mhm. Und was ich jetzt quasi schon etabliert habe, wenn sich ein Team zu Großteilen verändert oder neu zusammensetzt, ist, dass wir in unserem allerersten Team-Offsite uns gegenseitig unsere Stärken vorstellen. Das heißt, jeder führt diesen StrengthsFinder-Test durch und erarbeitet mit den Ergebnissen so, ich sag mal, faktisch ist es ein PowerPoint-Template mit 4 Feldern, dass er dann den anderen vorstellt. Und das ist immer wieder ein totaler Aha-Effekt. Und auch ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal sehr überrascht bin. Und manchmal denkt man natürlich, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Mhm. Mhm. Aber es ist für das Team auch natürlich ein gewisser Prozess der Öffnung und des sich Kennenlernens und kann ich nur empfehlen.
Ja, ich muss sagen, ich kann da deine Begeisterung nicht ganz teilen. Also ich finde den StrengthsFinder, das ist in Ordnung. Ja, das ist auch vielleicht zum Anfang sehr hilfreich. Nur mein Blick ist ein anderer. Am Ende werden wir nur besser, wenn wir auch an gewissen Schwächen arbeiten. Also wenn du als Hochleistungssportler kannst du dich nicht nur auf deine gut funktionierende Rückhand konzentrieren, sondern du musst genau da arbeiten, wo es hakt. Und das machen die. Die nehmen sich einen Coach, um das zu trainieren, wo es hakt. Und dazu muss das transparent sein. Also es ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich für das Weiterkommen auch zu wissen, was kann der andere gerade nicht. Also das muss, Schwäche ist da so ein Begriff, naja, das ist vielleicht ein Ticken bewertend, aber für was kann ich diese Person besonders gut einsetzen und wo lohnt es sich sozusagen zu trainieren und wo sagt man, nee, also ist Teil der Persönlichkeit und so, macht da jetzt gar keinen Sinn, ist nicht schlecht, sondern passt nur gerade für diese Rolle und für diese Aufgabe und für diesen Aspekt nicht.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich habe das jetzt eher betrachtet unter dem Aspekt für das Team auch, um sich kennenzulernen.
Ah, okay.
Diese andere Geschichte, die ist eine, die würde ich nie in so einem Team-Setup machen.
Verstehe.
Das ist dann doch sehr, sehr persönlich und sehr intim auch. Für mich ist das Thema Schwächen dann relevant, wenn es jemanden aus der Kurve schmeißt. Also ich sprach ja vorhin über dieses Thema mit der Emotionsüberflutung bei mir. Mhm. Das hat mich einfach öfter mal aus der Kurve geschmissen und unglaublich viel Energie auch gekostet. Und das war klar, dass das mir hilft, wenn ich da rangehe. Es gibt andere Dinge, die werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Und das ist auch nicht schlimm, dass das so ist.
Wir bleiben einen Moment bei dem Thema Inspiration. Mhm. Du hast dich kürzlich sogar als Inspirational Manager beworben. Also auch, als ich das hörte, ich dachte schon bei dem Inspirational Talk, fand ich schon super. Dann hörte ich Inspirational Manager, aber das ist mal noch ein Ding cooler irgendwie. Also ja, die Frage ist natürlich, ja, was ist das eigentlich genau und warum war das für dich so wichtig oder interessant, dich dafür zu bewerben?
Ja. Also jetzt klingt das ja erstmal ganz schrecklich, dieses Logo und nein, ich werde es nicht auf die Visitenkarte drucken.
Schade eigentlich.
Also das war nicht die Motivation. Also vielleicht mal einen Schritt zurück, woher kommt das? Ich sprach vorhin von unserem Talentförderungsprogramm Talentify, yeah. Das es auf verschiedenen Ebenen gibt. Und das gibt es eben auch für Manager, für Executives. Und jede dieser Stufen hat eine bestimmte Überschrift und die für Executives heißt eben Inspirational Executives.
Ah, Executives, okay.
Genau. Und so, so entstand dieser Titel, ja.
Ja, okay.
Warum habe ich mich dafür beworben? Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich über mehrere Jahre intensiv mit Coaches gearbeitet habe und die Zeit ist jetzt ein Stück weit vorbei und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt wieder Kapazität frei habe, nicht zeitlich, sondern eher innerlich, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Also in diesem Programm geht es auch nochmal um das Thema Selbstentwicklung und Selbstführung. Da wird aber auch viel vernetzt über die Ebenen hinweg, global. Und da habe ich einfach unglaublich Lust drauf. Ja, also mit Leuten, die mit einem ähnlichen Mindset, aber im gleichen Konzern unterwegs sind, zu überlegen, was sind Ansatzpunkte, wie können wir uns gegenseitig den Rücken stärken, welche Grenze nehmen wir uns als nächstes vor, an der wir mal ein wenig rütteln. Und da habe ich total Lust drauf und deswegen habe ich mich dafür beworben.
Ja, klingt sehr spannend, klingt sehr spannend. Möchte ich mich auch fast dafür bewerben, aber okay. Du hast gesagt, es ist auch ein Thema Selbstführung. Mhm. Gibt es da irgendwie Inspirationsquellen, die du anzapfst bewusst oder ist es einfach Teil, wo du sagst, bin einfach so?
Also was mich schon immer, was mir sehr viel Energie gibt und zum Teil auch Inspiration, ist Zusammenarbeit mit anderen. Also insbesondere wenn mit den operativen Teams. Ich genieße das extrem mit den wirklich operativen Teams, die an irgendwelchen Softwareproblemen arbeiten oder an konkreten Geschäftsmodellen oder an irgendeinem technischen Problem, mit denen zusammen zu sein und zu verstehen, wo hängen die und was hilft denen eigentlich? Und mich dann da auch mal reinzubeißen. Also ich beiße mich auch ganz gerne in Themen rein, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, weil Technik habe ich jetzt nicht studiert. Mhm. Und das ist dann was, was mir viel Energie gibt. Insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, das ist dann hilfreich für die, die kommen voran. Mhm. Und was tatsächlich für mich eine Inspirationsquelle ist, ich habe mich vor einem Semester als Gasthörerin eingeschrieben an der LMU für Psychologie und höre jetzt einmal in der Woche 2 Vorlesungen und das ist tatsächlich sehr inspirierend. Einfach völlig ohne konkreten Zweck, sich solche Themen vorzunehmen und sich damit zu beschäftigen.
Und was heißt beißen dann? Also wie als Coach würde man ja fragen, wie sieht ein Dritter, dass du beißt?
Der sieht das gar nicht unbedingt, weil ich mich dann da zurückziehe und Lektüre betreibe. Ich mache mal ein Beispiel. Als ich vor 2 Jahren den Job bekommen habe, war klar, ich muss irgendwie verstehen, wie ein Mikroprozessor funktioniert. Keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich mir halt irgendwelche YouTube-Videos angeguckt und irgendwelche Tutorials von irgendwelchen Unis, erstes Semester Elektrotechnik runtergeladen und mal durchgelesen.
Okay.
Das ist jetzt, also mein Anspruch ist dann da zumindest grob zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Ich will das dann nicht unbedingt anderen beibringen können, aber ich will verstehen können, über was die da sprechen, wenn die sprechen. Das ist mein Minimalanspruch und dann muss ich mich natürlich ein Stück weit weiterbilden und ich habe auch überhaupt keine Scheu davor, jeden, den ich für kompetent halte, zu fragen. Also ich gehe dann auch dahin und sage, du musst mir erstmal bitte helfen, wie funktioniert denn so ein Raspberry Pi und dann muss der mir das halt mal erklären.
Na gut, und dann weißt du es und dann?
Ja, und dann verstehe ich die Inhalte besser.
Und dann? Wo ist dann der Wertbeitrag trotzdem? Also ich meine am Ende?
Dass ich besser fragen kann, dass ich zum Beispiel fragen kann, ist denn das jetzt das Problem oder ist das das Problem? Nicht so sehr, um die Inhalte weiterzuentwickeln, da sind die Teams ja besser drin, aber so ein Minimalverständnis der Inhalte braucht man schon, um gute Fragen stellen zu können.
Absolut. Aber ich glaube, das ist genau dein, das wäre auch mein Bild gewesen, ehrlich gesagt, als du so erzählt hast, dass du dann Fragen stellst, die das Team weiterbringen, natürlich, ja, genau. Und da hilft manchmal auch sozusagen die gute Balance von Durchdringung auf der einen Seite, aber genügend Abstand, um auf so einer Metaebene auch Fragen zu stellen, die andere vielleicht schon gar nicht mehr stellen, weil sie einfach zu tief drin sind, ne? Eva, was verstehst du unter guter Führung?
Gute Führung, im Englischen gibt es diesen Begriff flourish. Mhm. Also Leute zum Erblühen ist der falsche Ausdruck. Also Leute zum Wachsen zu motivieren, ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, zu sagen, das ist dein Raum, jetzt füll den und was brauchst du, um den füllen zu können. Das ist für mich gute Führung.
Im Deutschen, da wird oft der Begriff der Entfaltung benutzt. Ist das etwas, was in diese Richtung geht?
Also, tatsächlich. Ja. Wobei Entfaltung im Business-Kontext für mich immer auch im Zusammenhang mit dem Thema Accountability steht. Also wir sprachen vorhin über das Konzept der Psychological Safety. Das ist ein wichtiges, das wird aber nicht im Sinne einer Business-Effizienz wirken, wenn nicht auch klar ist, wer für was am Schluss verantwortlich ist und gerade zu stehen hat im Sinne der Inhalte.
Absolut.
Und das ist mir auch wichtig bei diesen ganzen Kulturdiskussionen. Das Ziel ist jetzt nicht, eine Shishi-Wohlfühlkultur zu entwickeln, sondern um damit dann arbeiten zu können. Und dafür braucht es dann eben andere Instrumente. Dafür braucht es Accountability, dafür braucht es Disziplin, dafür braucht es funktionierende Prozesse, dafür braucht es Schnittstellen und so weiter und so fort.
Bin ich voll bei dir. Also ich sehe das auch, diesen Aspekt, der jetzt viel stärker befördert wird als früher. Du hattest es ja genannt, Selbstreflexion. Aber man kann sich auch sehr gut und sehr spaßhaft mit sich selber beschäftigen. Also das macht ja auch irgendwie richtig Laune, ne, wenn man mal die ersten Hürden überwunden hat. Aber auch das soll ja zu einem Ergebnis führen. Also auch das braucht die Balance mit den Aspekten, die du gerade genannt hast, die dann zu einer Operational Excellence auch führen. Ne? Genau. Sonst ist das alles irgendwie la pro la und ist auch nicht wirklich zu gebrauchen im Unternehmenskontext. Du hast schon angedeutet und zwei, dreimal erwähnt, du hattest einen Coach. Also was hat dir die Zusammenarbeit mit dem Coach gebracht? Also du hattest von dem Umgang mit Emotionen gesprochen. Gibt es da noch ein paar Dinge, die vielleicht interessant wären?
Das hat sich tatsächlich über die Zeit verändert. Ganz am Anfang waren das sehr praktische Fragen. Ich hatte eine Rolle, die es nicht gab, also nicht die jetzige, für die gilt das auch, sondern die davor schon, die also neu im Konzern war mit einem neuen Chef und einem Team, in dem es auch die ein oder andere Führungsherausforderung gab. Das waren also am Anfang sehr praktische Fragen. Das und das passiert, wie gehe ich denn damit um, was kann ich tun? Und dann sind wir im Laufe der Zeit, der anderthalb, zwei Jahre, immer stärker an sehr persönliche Fragestellungen gekommen. Also wie Eva Christensen tickt offensichtlich so und so und wie geht denn jetzt Eva Christensen damit um, dass sie so und so tickt? Und das war der Moment, wo dieses Thema Impulskontrolle, Umgang mit den eigenen Emotionen stärker kam. Und was dann tatsächlich ich mit dem zweiten Coach nochmal stark betrieben habe, ist, das dann auch als Teil von mir anzunehmen und nicht wegzuschieben. Also das ist halt so. Und das muss man jetzt auch nicht werten, sondern die Aufgabe ist ja damit so umzugehen, dass es mir gut geht und dass es dann auch wiederum den Leuten um mich rum gut gehen kann. Also was ich sicherlich in Summe gelernt habe über diesen Prozess von 3-4 Jahren, ist zu gucken auch, wo stehe ich und was kann ich machen, dass es mir gut geht. Nicht, weil ich ein egoistischer Mensch bin, sondern weil ich nur dann für andere da sein kann, wenn es mir selber gut geht.
Und es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, am Ende um Selbstakzeptanz.
Klar, ich meine, jemand, ne, der so impulsiv ist wie ich, da denke ich mir ja schon manchmal, Mensch, irgendwie wäre es echt einfacher, wenn ich jetzt nicht so impulsiv, emotional, ungeduldig wäre. Ja, ist aber halt nicht, ne?
Das Spannende ist ja auch, das, was du an einer Stelle lernst, also du lernst es im Business-Kontext, aber dieses Verständnis über dich, diese Akzeptanz deiner selbst, die hilft dir natürlich im privaten Umfeld ja auch. Also den Durchbruch, den du an einer Stelle erreichst, der steht dir ja für alle anderen Aspekte auch zur Verfügung, für alle anderen Kontexte. Ne? Und insofern, ja.
Ist auch eine spannende Frage als Mutter. Wie kann man eigentlich seine Kinder darin bestärken? Die ja auch sehr dazu dann neigen, auch im deutschen Schulsystem, sich dann mit anderen zu vergleichen oder mit Argusaugen auf den kleinsten Makel zu gucken. Das ist schon was, was mich auch beschäftigt. Ja,
ja, das glaube ich. Was ist der beste Rat in Sachen Führung, Eva, den du je bekommen hast?
Ha. In Sachen Führung. Also mein Ex-Chef, der hat immer zwei Sachen zu mir gesagt. Der hat zum einen zu mir gesagt, entspann dich, das wird schon alles. Und da hat er total recht gehabt. Und den zweiten Rat, den er mir gegeben hat, ist, nimm nicht jeden Affen mit. Das war das Bild. Er sagte, weißt du, nach jedem Meeting bleibt ein Affe auf dem Tisch sitzen. Und dieser Affe sind irgendwelche Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und ich habe ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Mann würde sagen, ein Helfersyndrom. Also ich will dann ja irgendwie helfen. Und ich denke dann, ja, jetzt mache ich das halt schnell, dann ist irgendwie erledigt und dann geht es wieder weiter. Das funktioniert natürlich nicht immer. Und gerade in meiner Rolle, wo man diese ganzen Themen sieht, kann ich natürlich nicht jedes Thema lösen und wäre auch falsch, weil das ist gar nicht meine Aufgabe. Und mein Chef sagte immer, nimm nicht jeden Affen mit, sondern nur die, die wirklich deine Affen sind. Tatsächlich zwei gute Tipps. Entspann dich und nimm nicht jeden Affen mit.
Okay.
Und ansonsten, wenn ich so selber drüber nachdenke, was für mich tatsächlich eine längere Entscheidung war, war die Frage, ob ich Führungskraft werden will. Das war wirklich so, dass ich davor ein wenig Angst hatte oder zumindest großen Respekt, weil mir schon irgendwie intuitiv klar war, dass man da eine Verantwortung für Menschen hat und in Menschen verbringen einen relevanten Anteil ihres Tages, ihrer Woche bei der Arbeit. Und gerade in Deutschland ist Arbeit ja auch ein großer Teil der Identität und der Sinnstiftung.
Absolut.
Und für diese Menschen jetzt einen Kontext zu schaffen, in dem die sich wohlfühlen, aber auch wirken können und dann auch ihre fachlichen Ziele erreichen. Mhm. Das war schon eine Aufgabe, vor der ich großen Respekt hatte. Und das hat mich bestimmt 1,5 Jahre umgetrieben, diese Frage.
Ja.
Und da war dann auch mal wieder einer meiner Chefs ausschlaggebend, der dann gesagt hat, allein die Tatsache, dass du dir die Frage stellst, qualifiziert dich schon dafür. Und jetzt mach das mal, du kannst das. Also ich hatte tatsächlich oft Chefs, die mich so ein bisschen geschubst haben.
Ja, toll. Ja, aber der Aussage deines Chefs kann ich da nur zustimmen. Genau, in dem Moment, in dem man anfängt, diese Dinge zu reflektieren und Demut vor der Aufgabe zu entwickeln, da ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ne? Das stimmt. Wenn du die letzten 2 Jahre Revue passieren lässt, Eva, was sind aus deiner Sicht die 3 wichtigsten persönlichen Erfahrungen in deiner Rolle als Leiterin dieses Digital Transformation Office, die du gemacht hast?
Oh Gott, ich habe so viel gelernt. Ich lerne immer noch so viel. Also eine Sache, die ich sicherlich gelernt habe, ist, dass es keinen Grund gibt, Panik zu bekommen. Es ist eine neue Rolle, die es davor nicht gab, mit Themen, die ich zum Großteil nicht kannte und einer immensen Verantwortung. Und Verantwortung ist was für mich sehr, sehr wichtig ist. Also für mich ist das Thema Verantwortungsübernahme tatsächlich wichtig und Kern meiner Werte. Ich habe aber gelernt, dass wenn man sich dann da reinbeißt und sich mit den Themen beschäftigt, sich die Dinge schon irgendwie ergeben. Ja, also ich habe gelernt, ich kann mich da auf mich verlassen, ich kann mich aber auch auf mein Team, meine Kollegen und meinen Chef verlassen. Mhm. Ich bin ja nicht alleine. Das war sicherlich eine wichtige Erfahrung. Die zweite Erfahrung ist dann auch eine, das ist nochmal ein Stück weit persönlicher. Wie geht man mit so einer Rolle um, wenn man gleichzeitig noch 2 kleine Kinder hat und eigentlich noch ganz viele andere persönliche Interessen. Also wie schafft man das eigentlich, sich da nicht so aufsaugen zu lassen, ja, die komplette Energie auf die Arbeit zu verwenden und abends nach Hause zu kommen und eigentlich einfach nur die Füße hochlegen zu wollen, während dann 2 kleine Kinder angestürmt kommen, sich total freuen, dass man da ist und totale Aufmerksamkeit brauchen und die Wohnung aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Das war sicherlich auch noch eine Erfahrung, ja. Und die dritte Erfahrung ist tatsächlich die, dass wenn man es schafft, Kollegen, und die sind mir ja nicht unterstellt, also diese ganzen großen Programme, über die habe ich keinerlei disziplinarische oder sonst wie Verfügungsgewalt, dass wenn ich es aber schaffe, mich mit diesen Kollegen auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, dass das dann gut funktionieren kann. Dass also tatsächlich ein gemeinsames Ziel dazu beitragen kann, funktionsziellos und Bereichsegoismen hinten anzustellen.
Ja, Neudeutsch ist jetzt der viel gepriesene Purpose, ne? Und ja, da bist du, denke ich, schon sehr weit in New Work Strukturen, also würde man heute sagen, ne? In übergreifenden Netzwerken, die zu, ja, auch zu orchestrieren. Und komme ich nochmal auf Peter Grose zurück, der gesagt hat, das wird die Zukunft sein. Herrschaftswissen ist passé, es kommt darauf an, Netzwerke zu orchestrieren, weil in diesen Netzwerken das Wissen sitzt. Ja? Und das sozusagen miteinander so zu verweben, dass ein großes, funktionierendes und brauchbares Ganzes entsteht, das ist die Kunst, ja. Und was waren für dich die 3 größten Herausforderungen in deiner Rolle?
Also das eine war sicherlich, die Rolle zu definieren und in sie reinzuwachsen, weil die gab es davor nicht. Und auch als ich den Job angenommen habe, gab es natürlich dann eine grobe Vorstellung davon, was damit erreicht werden soll, aber das musste schon noch definiert und dann auch ausgefüllt werden. Das waren mal die ersten beiden Herausforderungen. Und dann auch tatsächlich das wirklich ins Doing kommen in der Rolle und so langsam sich vortasten, wie mache ich das denn jetzt? Eine der Herausforderungen war zum Beispiel diese Digitalprogramme, Initiativen, Projekte. Die gab es ja zum Großteil schon, bevor es meine Rolle gab. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich dann dahingesetzt hätte und gesagt hätte, da wollen wir hin, jetzt machen wir folgende 8 Projekte. Jedes Projekt hat diese Aufgabe und am Schluss haben wir alles erreicht. Ja. Sondern das war ja ein Bottom-up-Prozess. Und das dann irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, schaut mal, das ist doch das, wo unsere Schnittmenge ist und wo wir uns miteinander abstimmen, miteinander inhaltlich auseinandersetzen müssen. Das war tatsächlich eine große Herausforderung.
Ja, ich stelle mir das vor. Also ich meine, die arbeiten schon alle mit Hochdampf und dann kommt Frau Christensen und sagt, wollen wir nicht mal gucken, die Klammer und überhaupt, da gibt es irgendwie vielleicht sogar einen strategischen Rahmen, ne? Und wollen wir mal gucken, wie das da so reinpasst? Und dann, ja klar, natürlich, darauf haben wir jetzt gerade gewartet. Ne? Ja, okay. Und gab es da auch Momente wirklich der tieferen Verunsicherung, wo du gesagt hast, jetzt komme ich doch schon auch an meine Grenze im Sinne von Vertrauen und sowas?
Ich glaube, ich komme da öfter hin. Also ich habe auch jetzt gerade wieder so Fragestellungen und Aufgaben, wo ich mir schon überlege, puh, wie gehe ich denn damit um und wie gehe ich das so an, dass am Schluss was rauskommt, was ich für qualitativ gut halte, im Sinne des Konzerns, im Sinne dieser Hardware-Plus-Transformation, was ich aber auch so mache, wie ich es halt mache. Also so, dass es mit mir und mit meinen Werten kompatibel ist. Mhm. Das ist immer wieder eine Frage. Ja? Also das war die ganzen 2 Jahre immer wieder eine Frage. Mhm. Ist das jetzt eine tiefe Verunsicherung? Ich glaube nicht, weil natürlich da auch so ein Stück weit die Übung einen abgebrüht macht. Mit abgebrüht meine ich nicht, dass es mich nicht mehr berührt oder nicht belastet auch zum Teil. Aber damit meine ich, dass es ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie sich dann wieder ausgegangen ist und funktioniert hat. Und darauf verlasse ich mich dann im Zweifel.
Ja, das ist ja das, was du sagtest, was dein ehemaliger Chef mal sagte, es wird schon gut gehen. Und die Erfahrung hast du ja nur mehrfach gemacht.
Ja, zu diesem Gutgehen muss man natürlich was beitragen. Ne? Einfach die Füße hochlegen, das hilft nicht. was ich manchmal mache, wenn ich tatsächlich Angst habe, ich habe nicht so oft Angst, aber wenn ich Angst habe, dann frage ich mich immer, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Und das hilft mir immer unheimlich, mich selber zu beruhigen, weil meistens ist das Schlimmste, was passieren kann, gar nicht so schlimm und außerdem ziemlich unwahrscheinlich.
Ja, klingt nach einer sehr schlauen Strategie. Im Vorgespräch hast du mir noch etwas erzählt, was mich schwer beeindruckt hat. Du hast dich eben vor kurzem entschieden, einen Tag weniger zu arbeiten und diesen Tag nicht eben für dein, Social Life zu investieren, sondern in die Obdachlosenhilfe. Und klar, es wird viel geredet über soziale Verantwortung in Unternehmen, von Führungskräften und umso schöner ist es natürlich, wenn jemand wirklich was macht. Und das finde ich auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Also, und die Frage, die ich mir stelle, Mensch, wie machst denn du das alles? Ne? Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, also Mutter, anspruchsvoller Beruf, du hast ja irgendwie auch was vor in diesem Beruf. Dann hast du dieses soziale Engagement, also und wie funktioniert das eben ganz praktisch? Ne? Weil ich habe mit Inken Carlsen gesprochen, das ist ja auch eine Working Mom ja? Und die sagte, naja, eine positive Haltung, dieses Ja-Sagen zu den vielen Optionen kann schon viel bewirken. Das glaube ich auch tatsächlich. Aber ich habe auf diesen Talk auch die eine oder andere Rückmeldung gekriegt, so nach dem Motto, naja, Michael, ja, das ist sicher hilfreich, aber wäre schon schön gewesen, ein paar ganz praktische Hinweise zu kriegen, wie das eigentlich im täglichen Leben funktionieren kann, diese vielen Bälle irgendwie in der Luft zu halten. Und dann dachte ich mir, dann nutze ich doch die Gelegenheit mal, ne, mit Eva ein bisschen Lebenshilfe sozusagen zu betreiben.
Es ist leider nicht so, dass ich da ein Patentrezept habe, außer ehrlich gesagt Disziplin und Organisation, was ja so ein bisschen widersinnig klingt, wenn man ein Leben führen möchte, in dem man all seine Interessen unterbringt, was einem dann am Schluss auch Spaß macht. Aber ich glaube, den Widerspruch muss man ein Stück weit aushalten. Ja. Also vielleicht mal 2 Schritte zurück. Ich glaube, das allererste ist mal, sich zu fragen, was man will und warum man will, was man scheinbar will. Und ich sehe das immer bei vielen jungen Frauen, zu denen ich mich selbst übrigens auch noch zählen würde. Dass,
vielleicht da magst du mal sagen, so, wie alt du bist?
Ich bin 37. Da gibt es ja dann immer so ein Bild, dass das so rumschwebt. Ne? Oh, da gibt es so eine, die ist total erfolgreich. Die hat einen Supermann. Die macht 4-mal die Woche Sport, sieht fantastisch aus, engagiert sich sozial, hat 3 Kinder und ist total entspannt. Und ganz ehrlich, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Weil es mag vielleicht nach außen so ausschauen, aber dahinter steckt ja Arbeit und dahinter steckt auch gute Organisation und zum Teil auch viel Disziplin. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mal von dieser Schablone löst, von der eben beschriebenen angeblich so perfekten Schablone und sich fragt, was bin jetzt eigentlich wirklich ich und was mache ich, damit es auch mir gut geht und so, dass es zu mir passt, völlig unabhängig davon, ob das dann der Schablone entspricht und irgendwie schick nach außen aussieht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist ja, was passt zu einem? Und das war auch für mich ein Weg. Ich habe vor 4-5 Jahren viel gearbeitet und hatte 2 sehr kleine Kinder. Also meine Tochter war da irgendwie, war 3 Jahre alt und mein Sohn war 1 Jahr alt. Und ich war nur noch irgendwo zwischen Job und Kindern und habe mich dabei Und das war ich sozusagen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass es mir wirklich nicht gut ging. Da hat irgendwas gefehlt. Dann habe ich mal angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich, weil dieses Ungleichgewicht von geistiger und körperlicher Auslastung, damit kann ich nicht gut umgehen. Also ich muss eigentlich jeden zweiten Tag Sport machen, sonst klappt das nicht. Mhm. So, das muss man einplanen. Dann bin ich auch jemand, der Sozialkontakte gern pflegt. Also ich gehe gern mit Freunden aus. Ich gehe auch gern mal mit Kollegen abends eine Pizza essen und mich einfach informell austauschen, auch über sehr private und persönliche Dinge. Mhm. Auch das muss eingeplant werden. Muss mein Mann zu Hause sein oder die Babysitterin? Der hat ja aber auch noch ein Sozialleben.
Dann möchte ich natürlich einen Podcast zwischendrin.
Ja, genau. So, ne? Ja. Genau, dann möchte ich natürlich auch gerne mit meinem Mann mal Zeit verbringen. Dann ja. gehe ich zur Uni und dann mache ich noch das an der Obdachlosenhilfe. Das, und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn ich das jetzt wirklich alles machen will, dann muss ich Arbeitszeit reduzieren. Hm. Und das habe ich dann gemacht. Das hat natürlich, musste ich meinem Chef erst mal erklären, warum ich das mache und dass das nicht bedeutet, dass meine Motivation zu arbeiten geringer ist oder mein Anspruch auf der Arbeit geringer ist. Und ich bin auch sicher, dass das nur deshalb momentan gut funktioniert, weil ich diesen Job jetzt seit über 2 Jahren mache und es da auch einfach etablierte Strukturen gibt und das Team auch funktioniert. Mhm. Ja. Ohne das, also vor 2 Jahren hätte ich das nicht machen können. Das ist jetzt natürlich auch quasi ein Window of Opportunity, das ich jetzt da genutzt habe. Mhm. Aber mein Tipp, weil du vorhin gefragt hast, Lebenshilfe ist, sich erstmal fragen, was man selber will und was zu einem passt, völlig unabhängig von dem, was irgendwie schick aussieht. Und dann das halt auch einfach diszipliniert umsetzen.
Ja, klingt unspektakulär, ne? Aber hat es natürlich auch in sich, also Disziplin und Organisation. Auch diese Worte, also Disziplin und so, ist ja auch nicht unbedingt immer positiv besetzt, ne? Muss man auch sagen. Aber ohne das geht es eben nicht. Ne?
Ich glaube, an der Stelle ist es jetzt gar nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt quasi diszipliniert mein Leben organisiere, dann mache ich das ja auch für mich. Also ich mache das ja jetzt nicht widerwillig, sondern ich will ja, dass das funktioniert. Und ohne Organisation funktioniert es halt nicht.
Das zügige Treffen von Entscheidungen, ne, ist ja auch Teil eurer Zielkultur. Was war die schwierigste Entscheidung, die du zu treffen hattest, Eva?
Da erinnere ich mich jetzt nicht an eine einzelne wirkliche Entscheidung im Business-Kontext. Es ist manchmal eher so, dass Entscheidungen in mir heranreifen, für die es gerade gar keinen echten Bedarf gibt. Also ich mache mal ein privates Beispiel. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Wunderschöne Natur, saubere Luft, hoher Freizeitwert. Es gibt eigentlich keinen Grund, da nicht zu wohnen. Aber ich bin fest verankert in München, ich bin fest verankert bei der BSH, meinen Mann genauso, die Familie lebt da. Mhm. Also meine Kernfamilie, meine Ursprungsfamilie lebt ja im Schwarzwald. Und dieser Gedanke, dahin mal wieder zurückzugehen, der hat sich eigentlich, seit ich dort weg bin, und das ist jetzt auch schon immerhin 18 Jahre, ist er immer weiter in den Hintergrund getreten. Früher dachte ich immer, da gehe ich mal wieder hin, weil da ist es schön und da komme ich her. Und ich habe irgendwann festgestellt, so vielleicht vor einem Jahr, das wird nicht mehr passieren. Das wird nicht passieren, zum einen, weil jetzt ich einfach zu sehr in München verwurzelt bin, zum anderen aber auch, weil mir die Welt dort zu klein geworden ist und ein Stück weit zu eng. Mhm. Und nicht, weil das schlecht ist, was dort ist, gar nicht. Ich genieße das extrem, wenn ich dort bin. Aber ich glaube, wenn ich dort wäre, wäre meine innere Unruhe extrem hoch. Und das war so eine Erkenntnis und auch damit auch irgendwie eine Entscheidung, die in mir gereift ist, die aber jetzt nicht so sehr kam. Und die hat mich dann schon auch getroffen, muss ich sagen, mir das dann selber einzugestehen. Mhm. Das war nicht so einfach.
Von dir wird erwartet, dass du, das erwartest du letztendlich ja selbst von dir, ne, denke ich, dass du eine gute Performance ablieferst. Also Hochleistung ist sicher ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst. Das ist anstrengend, ne? Nicht nur für dich, sondern auch für das Team. Deswegen interessiert mich, wie sorgst du für Regeneration? Also erstens mal bei dir natürlich und dann auch in deinem Team. Gibt es da irgendwas, was du einbringst?
Mhm. Also vielleicht mal mit dem Team angefangen. Wir nehmen uns vor, einmal im Monat auf das zurückzugucken, was im letzten Monat passiert ist und die Erfolge explizit hervorzuheben. Mhm. Da gibt es auch so ganz kleine Rituale, die wir jede Woche machen. Zum Beispiel, wir arbeiten mit so einem Kanban-Board, in dem wir alle unsere Aufgaben strukturieren und das wir einmal in der Woche auf den neuesten Stand bringen. Und immer wenn einer ein Post-it abnimmt für eine erledigte Aufgabe, dann wird das auf so einen großen Nagel gespießt. Und während derjenige das macht, klatschen die anderen.
Okay.
Und am Anfang, das hatte mal irgendwann einer vorgeschlagen, am Anfang war das furchtbar lächerlich, aber dieses Gefühl, diesen Post-it von der Wand zu nehmen und auf diesen Nagel zu spießen, das ist schon, fühlt sich produktiv an, ja. Mhm. Mhm. Und das ist so mit dem Team so ein kleines Ritual, was dann auch immer wieder für Motivation und auch ein Stück weit für Regeneration und Anerkennen des Geleisteten sorgt. Mhm. Und für mich selber ist es tatsächlich so, dass mir diese Balance mit nicht nur arbeiten, sondern eben auch diese anderen Dinge machen, Sport, soziales Engagement, Uni, Familie, dass mir das sehr gut tut. Also diese Einseitigkeit auf den Job, das ist nicht meins. Das ist einfach nicht für mich. Und insbesondere das Thema Sport ist für mich sehr, sehr wichtig, um einigermaßen mental ausgeglichen zu sein. Ach, und schlafen. Ich habe völlig vergessen, ich schlafe wahnsinnig gerne.
Schlafen,
also so 8 bis 10 Stunden idealerweise pro Tag. Das schaffe ich natürlich unter der Woche nicht. Aber wenn wir dann Urlaub haben, dann schlafe ich schon auch mal gern 2 Wochen lang jede Nacht 12 Stunden.
Ja, das finde ich auch schon ein Stück weit, ich sag mal, Avantgarde, ne? Weil ja ganz oft noch die Meinung vertreten wird, naja, Schlafen ist was für Schlafmützen, ne? Aber wir wissen ja heute eben aus Psychologie, aus Hirnforschung, und dass das mitnichten so ist, sondern dass es ja für unser Gehirn und überhaupt für unser gesamtes Körper-Geist-System natürlich eminent wichtig ist, gut und ausreichend viel zu schlafen. Ja. Und wie gehst du mit dieser Versuchung um, immer always on zu sein?
Also zum einen habe ich privat ein anderes Smartphone als beruflich. Das finde ich schon mal für mich sehr wichtig. Und ja, ich mache dann halt mein Smartphone aus, mein berufliches. Also wenn ich meinen freien Tag habe, der ist immer donnerstags, Mittwochabend, mache ich dann mein Smartphone aus und das bleibt dann aus bis Freitagmorgen.
Konntest du das immer schon? Musstest du das lernen? Oder
das wie musste ist das? Ich auf jeden Fall lernen. Also ich habe eine ganze Weile immer mal wieder so zwischendrin geguckt, weil geht ja ganz schnell und sind nur 5 Minuten.
Genau.
Und was ich dann wirklich festgestellt habe, das habe ich auch mal im Urlaub gemacht mit der Familie, ist, dass das einen gedanklich so dermaßen wieder rausnimmt aus dieser Entspannungssituation, dass aus diesen 5 Minuten eigentlich 5 Stunden werden.
Ja, ja.
Und seitdem untersage ich mir das. Und ganz praktisch mache ich das auch so, wenn ich in Urlaub gehe, jetzt auch tatsächlich mal 2 Wochen, dann weiß mein Team, dass ich im Urlaub bin und auch die Teams, mit denen ich arbeite. Ich habe meinen Laptop und mein iPhone dabei, das ist aber in der Tasche und ausgeschalten im Schrank. Und mein Kernteam bekommt meine private Handynummer und wenn was ist, können die mir eine WhatsApp, eine SMS schicken und dann kann ich im Zweifel mein berufliches Equipment hochfahren. Das ist noch nie passiert. Da habe ich natürlich auch den Luxus, dass ich keinen operativen Job habe. Ich leite keine Fabrik, wo ständig irgendwas passieren kann und man wirklich erreichbar sein muss. Das ist ein Luxus, den ich habe, den andere sicherlich nicht haben. Aber es gehört schon auch viel Selbstdisziplin dazu.
Und wie findest du in deinem Job Zeit für strategische Überlegungen? Weil das ist ja auch das, was eminent wichtig ist, ne? In deiner, sag mal, mehr oder weniger expliziten Rollenbeschreibung.
Ich fahre sehr gerne Zug. Und ich fahre auch gerne lange Zug, weil auf Zugfahrten kann ich wunderbar genau sowas machen. Also in meinem Arbeitsalltag muss ich mir, wenn ich weiß, oh, da gibt es jetzt was, über das ich länger nachdenken muss, tatsächlich einfach Zeit einplanen, die ich dann idealerweise auch im Homeoffice verbringe und nicht im Büro, wo es dann im Zweifel drunter und drüber geht. Und ansonsten mache ich das so, dass ich schreibe mir sehr viel auf. Ich habe auch immer eine Schreibmappe, da bin ich ganz altmodisch. Ich habe immer einen Füller und so richtig Papier in der Schreibmappe.
Hast du ja auch hier was liegen
genau,
jetzt gerade, ne?
Genau, wobei das ist nicht meine Schreibmappe, ja. Aber ja. Und dann, sobald mir ein Gedanke kommt, schreibe ich das auf. Und wenn ich dann mal wieder Zeit habe, das aufzuarbeiten, dann gerne eben im Zug, dann formt sich aus diesen Gedanken ein Bild. Und das ist schon auch oft so. Manchmal ist es so, dass ich denke, oh, jetzt brauche ich wieder diese Zeit, weil ansonsten das Chaos in meinen strategischen Gedanken zu groß wird. Und wenn dann gerade keine Zugfahrt ist, muss ich mir eben einen Blocker in den Kalender setzen.
Okay. Ja, und die nächste Zugfahrt buchen, ne? Genau. Zum guten Schluss, wenn du Mentorin für Führungsfragen wärst, was würdest du deinen Mentees mit auf den Weg geben?
Mach das, was zu dir passt und für dich gut ist. Und nicht das, was du denkst, was andere von dir wollen.
Ja, Eva, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs angelangt. Ich fand es wirklich sehr inspirierend auch, muss ich sagen. Und ja, sehr schön, sehr angenehm. Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.